Guten Morgen. Ich freue mich, bei euch zu sein, euch zu sehen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Was macht einen echten Bayern-Fan aus? Singt er Lieder über Bayern? Ist man ein echter Bayern-Fan, wenn man Dortmund beschimpft und auslacht, wenn sie verloren haben? Ist man ein echter Bayern-Fan, wenn man bei Spielen von Bayern dabei ist? Nun, all diese Dinge kommen bei Bayern-Fans vor. Aber was ist es, was sie ausmacht? Es gibt viele Menschen, die Dortmund beschimpfen und auslachen. Okay, muss ich näher rankommen? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich tendiere nämlich hin und her zu wackeln. Okay, es gibt viele Menschen, die Dortmund beschimpfen oder auslachen, aber sie sind keine Bayern-Fans. Ein echter Bayern-Fan liebt Bayern. Das zeichnet ihn aus. Er liebt seine Fußballmannschaft. Und nur nebenbei bemerkt, ich bin kein Bayern-Fan, ich bin grundsätzlich kein Fußball-Fan. Nicht, dass ihr den Eindruck bekommt, dass ich hier Werbung machen möchte für den Verein. Aber was macht einen echten Nachfolger Jesu aus? Hält er Gottes Gebote? Geht er in den Gottesdienst? Spendet er Geld an die Gemeinde? Nun, das sind alles Dinge, die bei einem Nachfolger Christi vorkommen. Doch genau wie bei dem Bayern-Fan kennzeichnet einen echten Nachfolger Jesu aus, dass er seinen Gott liebt. Und das ist mein Thema für heute. Ein echter Nachfolger Jesu liebt Gott. Und wir haben es gerade in der Schriftlesung schon gehört. Der Text, den wir heute betrachten wollen, der ist Markus 12. Ich werde allerdings von Vers 28 nur bis Vers 34 auslegen. Ich wollte nur für den Kontext den längeren Abschnitt nochmal vorgelesen haben. Markus 12, 28 bis 34, lasst mich diesen Text noch einmal lesen. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte, und weil er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus aber antwortete ihm: Das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Recht, so Meister. Es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzem Verständnis und mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und da Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. Soweit der Text, den wir gemeinsam betrachten wollen. Ich habe die Predigt in drei Punkte aufgeteilt. Punkt Nummer 1, die Frage nach dem Kennzeichen für echte Nachfolger, Vers 28. Die Frage nach dem Kennzeichen für echte Nachfolger. Punkt Nummer 2, das Kennzeichen von echten Nachfolgern, das sehen wir in den Versen 29 bis 33. Und drittens, das Problem der echten Nachfolge im Vers 34. Nun, es ist wieder einige Zeit ins Land gezogen, seitdem ich hier war und den Abschnitt vorher gepredigt hatte. Ich weiß also gar nicht, ob ihr euch noch an den Inhalt meiner letzten Predigt erinnert. Und auch wenn wir in der letzten Woche schon das Osterfest gefeiert haben, so möchte ich uns heute wieder in die letzte Woche vor Jesu Tod mitnehmen. Doch zuvor möchte ich uns nochmal an das große Bild und auch an das Ziel des Markus-Evangeliums erinnern. Das Hauptthema des Buches ist meines Erachtens Nachfolge. In diesem Evangelium schreibt Markus, wem ein echter Nachfolger Christi folgt. Er folgt nämlich dem Sohn Gottes nach. Er beschreibt, wie er ihm nachfolgt, warum er ihm nachfolgt und vor allem, was ihn als Nachfolger erwartet. Markus' Botschaft bewegt sich um zwei große Fragen herum. Erstens, wer ist Jesus? Und die Antwort gibt er Ziemlich in der Mitte seines Evangeliums, in Kapitel 8, 29, er ist nämlich der Messias und er ist Gottes Sohn. Und die zweite Frage, was bedeutet es ihm, nachzufolgen? Und all das, das zeigt er auf ab Kapitel 8, 31, nämlich genauso zu leben und genauso zu leiden wie er. Und wie ich schon sagte, wir befinden uns in der letzten Woche vor Jesu Tod. Jesus, er sitzt im Tempel und er lehrt das Volk, nachdem er das zweite Mal den Tempel gereinigt hat. Wir wissen, er hat zu Beginn seiner Dienstzeit den Tempel gereinigt und am Ende, bevor er stirbt, macht er es noch einmal. Und die Führer des Volkes, sie hassen ihn, sie wollen ihn loswerden, weil er ihre Autorität untergräbt, weil er ihr Geschäftsmodell zerstört hat und vieles mehr. Aber Jesus ist nun mal sehr beliebt bei den Leuten. Sie können ihn also nicht einfach festnehmen, denn dann wird das Volk sauer werden, denn das Volk glaubt, dass Jesus der Messias ist. Jesu Berühmtheit beim Volk hat sich kurz vorher gezeigt, als er in Jerusalem auf einem Esel eingeritten ist. Da ist er vom Volk als der Messias gefeiert worden. Also versuchen die Führer des Volkes, ihn durch gezielte Fragen zu Aussagen zu verleiten, die seinem Image schaden werden und die ihnen einen Vorwand geben, Jesus gefangen nehmen zu lassen. Nun, zwei Angriffe hat Jesus schon hinter sich. Zwei Runden im Ring hat er gemeistert und gewonnen. Jetzt folgt Runde 3, der letzte und öffentliche Versuch, ihn schlecht zu machen. Und genau da beginnt unser Predigttext. Der Hauptgedanke, den ich heute rüberbringen möchte, ist folgender. Gottes Gebote zu kennen, reicht nicht aus. Wer Jesus ablehnt, obwohl er alles weiß, der wird ein umso schwereres Gericht empfangen. Ich wiederhole es nochmal. Gottes Gebote zu kennen, reicht nicht aus. Wer Jesus ablehnt, obwohl er alles weiß, wird ein umso schwereres Gericht empfangen. Das ist der Kern der Botschaft für heute. Kommen wir also zu Punkt 1, die Frage nach dem Kennzeichen für echte Nachfolge. Und ich lese uns nochmal den Vers 28. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte, und weil er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das erste Gebot unter allen? Und auch wenn es hier bei Markus nicht ganz so aggressiv wirkt, so ist diese dritte Frage doch ein Versuch, ihn in der Rede zu fangen. Denn Matthäus schildert uns in seinem Evangelium in Kapitel 22, im Abschnitt Vers 34 bis 40, dass die Pharisäer sich nach jeder Frage, die sie ihm gestellt haben, immer wieder zusammengesetzt haben, nochmal beratschlagt haben, was jetzt die nächste Frage sein soll. Und so lesen wir in Vers 34 im Matthäus-Evangelium, Kapitel 22, und Vers 35, als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen. So, die ersten zwei Angriffe, die haben nichts bewirkt, sondern sie haben eher die Brillanz Jesu dargestellt. Er hat alle Angriffe pariert und das Volk war noch mehr erstaunt. Und zum Teil sind sie sogar selber erstaunt, aber obwohl sie erstaunt sind, ändert es erstmal nichts daran, dass die Führer des Volkes ihn umbringen wollen. Und dieser Mann, dieser Schriftgelehrte, dieser Pharisäer, er hat den Auftrag bekommen, diese Frage zu stellen. Aber er scheint diese Frage ein Stück weit auch ehrlich zu meinen. Er will wirklich wissen, wie Jesus diese Frage beantwortet. Und wenn man das so liest, da könnte man sich fragen, wo ist denn da bitte schön die Falle? Das ist auch eine legitime Frage. Vor allem, weil die Pharisäer diese Frage unter sich auch ständig diskutiert haben. Die Pharisäer zum Beispiel haben die Gebote Moses und auch ihre eigenen Gebote in insgesamt 613 Gebote aufgeteilt. Woher kamen die 613 Gebote? Nun, wenn du dir die 10 Gebote in dem Buch Mose im Hebräischen anschaust, dann findest du in dem gesamten Abschnitt 613 Buchstaben. Also müssen es 613 Gebote geben. Ein Stück weit absurd, aber so waren sie manchmal unterwegs. Davon waren 365 Verbote und 248 Gebote. Nun, warum gab es 365 Verbote? Weil das Jahr 365 Tage hat. Für jeden Tag gab es also ein Verbot. Und die Schriftgelehrten, sie haben auf jeden Fall geglaubt, dass alle Gebote gehalten werden müssen. Ja? Sie haben allerdings darüber diskutiert, welche Gebote wichtiger oder schwerer wiegen und welche nicht ganz so wichtig waren. Selbst Jesus macht in seinen Aussagen deutlich, dass einige Gesetze Gottes wichtiger sind als andere. Die Pharisäer haben auch darüber diskutiert, ob und vor allem wie man alle Gebote in ein Gebot zusammenfassen kann. Und die damals bekannten Rabbis, das waren Schammai und Hillel, die beiden sind gebeten worden, bring mir das ganze Gesetz bei, während ich auf einem Bein stehe. Ja, bedeutet also, mach es kurz und knapp. Und Hillel hat geantwortet, tu deinem Nächsten nicht an, was für dich hasserfüllt ist. Das ist die ganze Tora. Der Rest ist ein Kommentar. Dementsprechend war also Jesu Antwort, die er gegeben hat, nicht kontrovers, denn solche ähnlichen Antworten hat es vorher schon gegeben, vielleicht nicht ganz so exakt, wie er es formuliert hat, aber ähnlich. Wieso stellen Sie also Jesus diese Frage als Falle? Nun, das Problem, das die Pharisäer mit Jesus hatten, war, dass sie den Eindruck hatten, seine Botschaft, nämlich das Evangelium vom Reich Gottes, sei nicht kompatibel mit dem Gesetz Moses. Und wieso denken sie das? Nun, Jesus hat häufig ihre eigenen Traditionen vernachlässigt. Er hat zum Beispiel am Sabbat geheilt. Es gab ja immer wieder Zoff, weil er am Sabbat geheilt hat. Dann hat er sich nicht an Waschungen gehalten. Er und seine Jünger haben nicht gefastet und so weiter und so fort. Doch eine Sache, für die sie Jesus besonders gehasst haben, war, dass er sich selbst als Gott ausgegeben hat. Ihr erinnert euch bestimmt daran, dass Jesus sagt, bevor Abraham war, bin ich. Und dann wollen sie ihn steinigen, weil er sich zu Gott erhoben hat. Das ist ihre Begründung. Und ich mache jetzt mal einen kurzen Abstecher ins Alte Testament zum fünften Buch Mose, damit uns da ein bisschen die Zusammenhänge klarer werden. In 5. Mose 18, ab Vers 15 bis 22, da steht Folgendes. Da sagt Gott, ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, also wie Mose es ist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen. Der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Und es wird geschehen, wer auf meine Worte nicht hören will, die er in meinem Namen reden wird, von dem will ich es fordern. Doch der Prophet, der so vermessen ist, in meinem Namen zu reden, was ich ihm nicht zu reden geboten habe, oder der im Namen anderer Götter redet, jener Prophet soll sterben. Wenn du aber in deinem Herzen sprichst, woran können wir das erkennen, dass der Herr nicht geredet hat, dann sollst du wissen, wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und jenes Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist es ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat aus Vermessenheit geredet, du sollst dich nicht vor ihm fürchten. Gott gibt dem Volk Israel zwei Tests, um einen echten Propheten von einem unechten zu unterscheiden. Test Nummer 1, trifft ein, was dieser Prophet vorhergesagt hat. Wenn nicht, kein echter Prophet. In 5. Mose Kapitel 13, in den ersten 6 Versen, finden wir den zweiten Test. Und da heißt es, das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat und er spricht nun, lasst uns anderen Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast und lasst uns ihnen dienen, so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. Ein solcher Prophet aber oder ein solcher Träumer soll getötet werden, weil er Abfall gelehrt hat von dem Herrn, eurem Gott, der euch aus dem Land Ägypten geführt hat und dich aus dem Haus der Knechtschaft erlöst hat. Er hat dich abbringen wollen von dem Weg, auf dem zu gehen der Herr, dein Gott, dir geboten hat. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Das heißt, Test Nummer 2, selbst wenn ein Prophet eine Vorhersage macht, die eintrifft oder ein Zeichen oder Wunder tut, wenn er aber das Volk zur Anbetung anderer Götter führt, dann ist er ein falscher Prophet und muss gesteinigt werden. Und genau das ist das Ziel der Pharisäer, mit Jesus darzustellen. Ihn als einen wunderwirkenden Propheten, der aber eben von dem wahren Gott ableitet, darzustellen. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer und vielleicht auch die Sadduzäer, sie dachten nämlich, der Messias ist nur ein Mensch. In ihrer Vorstellung war er nichts anderes als ein Mensch. Und sie haben verstanden, dass Jesus von sich aus behauptet, Gott zu sein. Und deswegen wollen sie aufzeigen, dass Jesus das Volk von Gott und von seinen Geboten wegführt. Nun, was sie aber auch nicht realisieren, ist, dass sie Gottes Gebote mit ihren eigenen Geboten vermischen und vor allem ihr Verständnis der Schrift als das Maß aller Dinge nehmen. Also wer nicht so denkt wie wir, der denkt falsch und der kann nicht von Gott kommen. Sie sind also gewohnt, dass Jesus viele Dinge anders gemacht, viele Dinge anders gelehrt hat als sie. Und vielleicht haben sie mit einer Antwort gerechnet wie, ach, das Gesetz ist gar nicht so wichtig oder irgendetwas anderes Komisches. Also wollen sie zeigen, Jesus kann nicht der Messias sein, denn er ist ein falscher Prophet, der euch von Mose und damit auch von Gott wegführen will. Und wir wissen, Jesus hat nie ein Gebot übertreten, aber die Gebote von Menschen schon. Und wenn er ihre Gebote nicht einhält, so denken sie, ist er gegen Mose. Und deswegen hoffen sie, dass wenn sie ihm diese Frage stellen, seine Antwort ganz anders sein wird als das, was von Mose kommt. Sie wollen das Volk warnen und sagen, hütet euch vor diesem falschen Lehrer. Aber Jesus wird später über sie sagen, in Vers 38, hütet euch vor den Schriftgelehrten. Und da geht er dann selber in die Offensive, in den Angriff über. Nicht er lehnt Mose ab. Sie sind es, die Mose ablehnen und seine Gebote verwerfen. Denn sie haben die Traditionen, nämlich menschliche Gebote, über Mose gestellt. Sie haben die Korban-Regel entwickelt, um Gottes Gebot, sich um Eltern kümmern zu müssen, zu umgehen. Kennt ihr die Korban-Regel? Korban heißt geweiht. Also wenn es deinen Eltern nicht gut geht, das ist ein biblisches Prinzip, dann musst du dich doch um deine Eltern kümmern, nicht wahr? Und da haben die Pharisäer sich etwas Schlaues einfallen lassen, nämlich die Korban-Regel. Wenn du dich nicht um deine Eltern kümmern wolltest, im Sinne von auch dein Geld dafür einsetzen, dann hast du einfach gesagt, Korban. Dieses Geld ist dem Herrn geweiht. Liebe Eltern, ich würde es euch ja gerne geben und euch aushelfen, aber ich kann nicht mit dem Geld, das Gott geweiht ist, einfach euch geben. Und es war natürlich so geregelt, dass das Geld nicht im Tempel abgegeben werden musste. Du konntest ganz normal mit deinem Geld weiterarbeiten. Aber deinen Eltern geben musstest du es nicht. Und in Markus 7, Vers 8, da sagt Jesus, ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein, Waschungen von Krügen und Bechern und viele andere Dinge tut ihr. Nun, so war die Situation. Sie sind also gefangen in ihren Traditionen. Sie sind gefangen in ihren Sichtweisen, die sie nicht von der Schrift haben, dass sie gar nicht merken, dass sie es gar nicht merken. Also so tief steckt das in ihnen drin. Und deswegen wollen sie Jesus als falschen Prophet darstellen. Und eine Sache, die springt einen förmlich an. Nicht er, sondern sie führen das Volk weg von Gott. Warum? Denn Gott steht vor ihnen. Und sie lehnen ihn ab. In dem darauffolgenden Abschnitt, den wir heute nur gelesen haben in der Schriftlesung, den wir leider heute nicht betrachten werden, da wird ja Jesus ihre Interpretation auf den Kopf stellen, indem er selbst den König David zitiert. Und in Davids Zitat wird deutlich, dass der Messias, der von David kommt, ja dementsprechend der Sohn Davids ist, göttlich ist. Also er wird ihnen deutlich machen, dass ihre Sichtweise über das Gott wirklich nicht ein Mensch werden kann, falsch ist. Und diesen Kontext wollte ich euch zeigen, auch wenn der Fokus meiner Predigt ein Stück weit woanders liegt. Ja? Ihr merkt also, die Frage geht in die Richtung, gehörst du zu Gott oder nicht? Folgst du Gott nach oder nicht? Führst du die Menschen zu Gott oder führst du die Menschen weg von Gott? Nun, wie wird Jesus antworten? Und das sehen wir in Punkt 2, wenn wir uns das Kennzeichen für echte Nachfolge anschauen. Und ich lese uns nochmal die Verse 29 bis 33. Jesus aber antwortete ihm, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zum Recht zum Meister. Es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verständnis und mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Wir sehen, Jesus antwortet mit der Schrift. Und zwar zitiert er zweimal Mose. Das erste Zitat ist die Shema. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Höre Israel, der Herr ist Gott. Der Herr, unser Gott, ist einer. Das sagt der fromme Jude zweimal am Tag. Morgens und abends. Und das finden wir in 5. Mose 6, die Verse 3 bis 4. Um die Frage der Pharisäer zu beantworten, hätte Jesus die Shema gar nicht erwähnen müssen. Richtig? Aber in diesen Worten finden wir die Bestätigung, es gibt nur einen Gott. Und Jesus spricht nur von diesem einen Gott, der sich in Moses Schriften offenbart hat. Das macht er erstmal deutlich. Der andere Teil seiner Antwort, den finden wir in 3. Mose Kapitel 19, Vers 18. Er zitiert also zweimal Mose und beweist damit, ich bin hundertprozentig auf einer Linie mit Mose. Natürlich, denn er hat schließlich Mose diese Gebote gegeben. Und diese Aufreihung, die wir hier sehen, Herz, Seele, Verstand und Kraft, ist typisch in der orientalischen Welt. Das soll den ganzen Menschen ausdrücken. Alles, was ich bin, alles, was mich ausmacht, soll Gott lieben. Nun, wofür steht das Herz in der Regel in der Bibel? Es ist das Kontrollzentrum unseres Wesens. Es ist der Kern unseres Seins, das wahre Ich, das, was mich bin und das, was mich ausmacht. Es wird auch als unser Wille dargestellt. Die Bibel sagt, aus dem Herzen kommen die Begierde und die Wünsche raus. Das Herz ist der Ort, in dem Anbetung stattfindet. Da entsteht die Entscheidung, ob ich Gott anbete oder nicht. Und mit der Seele verbinden wir sehr häufig Emotionen. Und ja, wir dürfen und wir sollen unseren Gott auch emotional lieben. Es ist nicht verboten, Gefühle für Gott zu haben. Es ist sogar gut, Gefühle zu haben. Und dann kommt der Verstand. Nun, unseren Verstand benutzen wir, um zu denken. Und so stellen wir fest, die Liebe zu Gott ist eine intelligente Liebe. Es ist nicht reine Emotionalität. Wir benutzen unseren Verstand, um über Gott nachzudenken. Wir wollen Gott mehr und mehr verstehen und auch mehr und mehr verstehen, was er uns sagt. Wir kommen ja nicht in den Gottesdienst, um einfach nur irgendwelche Gefühle zu bekommen, sondern um zu lernen, wie Gott ist. Und in der Regel wächst ja meine Liebe zu Gott, je mehr ich über ihn erfahre. Es ist eben nicht so, wie die Ungläubigen sagen, du musst deinen Verstand am Eingang der Kirche ablegen und einfach nur glauben. Gott hat uns den Verstand gegeben, damit wir über ihn nachdenken können. Ein blinder Glaube ist töricht. Ein Muslim glaubt auch an Allah. Der Buddhist glaubt auch an Buddha. Nun, dir bringt dein Glaube nichts, wenn dein Glaube auf einer Lüge beruht. Ich kann glauben, dass eine Brücke mich trägt. Wenn sie aber einstürzt, dann hat mir mein Glaube nicht geholfen, egal wie groß oder stark mein Glaube war. Ich muss mich also zuvor davon überzeugt haben, dass die Brücke mich tragen kann. Nun, wenn ein 3 Tonnen schwerer Laster über der Brücke fährt und die Brücke bleibt stehen, dann kann ich so ziemlich darauf vertrauen, dass wenn ich drüber gehe, dass ich nicht schwerer als 3 Tonnen bin. Ja? Dass sie mich auch tragen wird. Und genauso ist das auch mit unserem Glauben. Unser Glaube beruht auf Tatsachen, die beweisbar und die auch erfahrbar sind. Lasst euch also bitte nicht einreden, dass Glauben Nichtwissen bedeutet. Aber lasst euch auch nicht auf der anderen Seite einreden, dass keine Fragen zu stellen an unseren Glauben, an die Bibel und einfach alles so hinzunehmen und anzunehmen, frömmer ist, als sich mit den schwierigen Fragen auseinanderzusetzen und mit ihnen zu ringen. Und zu guter Letzt benutzt hier Jesus das Wort Kraft. Kraft steht hier für die körperliche Fähigkeit. Unsere Liebe zu Gott ist eine aktive Liebe. Sie ist nicht nur innen drin. Sie kommt nach außen und sie wird sichtbar in den Dingen, die ich tue. Wenn ich Gott liebe, dann wird mein Leben das deutlich machen. Menschen um mich herum werden mitbekommen und sehen, dass ich Gott liebe. Ihr seht also, es geht um den gesamten Menschen, der Gott liebt. Und dann fügt Jesus hinzu, und deinen Nächsten wie dich selbst. Und damit macht er deutlich, dass du die Liebe zu Gott nicht von der Liebe zu deinem Nächsten trennen kannst. Du kannst nicht sagen, ich liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Bruder oder deine Schwester oder deinen Nachbarn oder Kollegen wie Dreck behandeln. Du kannst auch nicht Groll in deinem Herzen für Geschwister hegen und pflegen. Wenn du Gott liebst, dann liebst du deine Geschwister. Wer Gott von ganzem Herzen liebt, dessen Liebe zu Gott wird in der Liebe zu seinem Nächsten sichtbar werden. Und deswegen schreibt der Apostel Johannes in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Sieht man in deinem Leben diese Liebe? Wir sagen das ganz schnell, ja natürlich liebe ich meinen Nächsten. Aber wenn ich deinen Kollegen oder deine Nachbarn frage, wenn ich deine Frau oder deinen Ehemann frage, werden sie mir sagen können, wann du ihnen das letzte Mal ganz praktisch etwas Liebevolles getan hast? Wird die Gemeindeleitung und auch die anderen Geschwister in der Gemeinde dir bestätigen können, dass du sie liebst? Wann hast du das letzte Mal dies praktisch gezeigt? Und natürlich gilt es auch den Brüdern, die die Gemeinde leiten. Brüder, hat die Gemeinde erfahren, dass ihr sie liebt? Ganz praktisch. Lasst uns nicht müde werden und immer wieder nach Möglichkeiten suchen, dem anderen in Liebe zu dienen. Nun, wie wir im Text sehen, ist der Pharisäer absolut einverstanden mit Jesu Antwort. Und er wiederholt den Satz fast vollständig. Und interessant ist, dass er dann noch hinzufügt, es ist mehr wert als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und da sehen wir, dass dieser Mann hat es verstanden. Er hat wirklich verstanden, was Gott von uns erwartet. Er hat verstanden, dass es in den Geboten Moses nicht um äußerliche Dinge geht. Er hat verstanden, dass es am Sabbat nicht darum geht, wie viele Schritte ich gehen darf. Er hat verstanden, dass es bei den Reinigungsgesetzen nicht um die äußerliche Reinheit geht, sondern um die innere. Und ich denke, der Pharisäer hat verstanden, dass wir im Herzen rein sein müssen, dass wir Gott wirklich von Herzen lieben müssen. Deswegen sagt er, es ist mehr wert als alle Opfer. Es ist viel wichtiger, dass du Gott liebst, als all das, was du tust. Und häufig evangelisieren wir doch die Menschen, indem wir mit ihnen über die 10 Gebote sprechen, nicht wahr? Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen. Und damit kann den Menschen sehr schnell aufgezeigt werden, dass sie Gottes Maßstab nicht erfüllen. Aber diese Methode, so gern ich sie auch habe, sie geht nicht weit genug. Der Kern unserer Sünde liegt nicht darin, dass wir Dinge tun, sondern dass wir eine bestimmte Sache eben nicht tun. Der Mensch liebt nicht Gott. Er will Gott nicht haben. Entweder er glaubt gar nicht an Gott und er denkt gar nicht an ihn, was schon schlimm genug ist, weil er jeden Atemzug, den er tut, von Gott abhängig ist, während er von ihm nichts wissen will? Oder er macht sich eine eigene Version von Gott, die ihm passt, so wie die Pharisäer es getan haben. Sie haben ihre eigene Vorstellung von Gott und sie wollen diesen Gott haben, sodass sie den wahren Gott, der vor ihnen steht, abgelehnt haben. Nun, warum gibt denn Gott den Menschen diese Gebote? Weil wir sie halten können? Nein. Um unseren radikal bösen, verdorbenen Zustand aufzuzeigen. Als ein Bruder in unserer Gemeinde über 1. Mose 3 gepredigt hatte, da sprach er von dem Super-GAU. Ja? Und der Super-GAU war, als die Sünde in die Welt kam. Und so heißt es auch in Römer 8, in Adam haben alle gesündigt. Wir alle sind mit der Sünde verseucht. Alles, was ich tue und was ich tun möchte, sei es noch so gut, ist immer noch verseucht. Wenn meine Frau zum Beispiel verseuchtes Blut hat und sie eine Transfusion mit sauberem Blut braucht, um zu überleben. Ich bin kein Arzt, ich habe keine Ahnung von sowas, aber das ist so eine Überlegung, die ich gerade habe, um zu illustrieren. Ja? Also, wenn sie das braucht. Wie hilft meiner Frau mein Blut, wenn es genauso verseucht ist wie ihrs? Versteht ihr? Sie braucht reines Blut. Wenn Gott also eine perfekte und nicht verseuchte Liebe zu ihm und zu meinem Nächsten fordert, wie kann ich es in meinem verseuchten Zustand machen? Eben nicht. Und ich hoffe, dass du das auch verstehst. Es geht nicht darum, dass du irgendwelche Zeremonien oder Rituale einhältst. Es geht auch nicht darum, dass du dich richtig heftig anstrengst. Es geht nicht darum, ob du versuchst, ein guter Mensch zu sein und dich von anderen bösen Menschen fernhältst. Es geht darum, ob du Gott wirklich liebst. Und zwar so, wie Gott ist und nicht, wie du ihn haben willst. Begehrst du die Sünde oder ist dein Verlangen auf Gott gerichtet? Worüber denkst du nach? Was empfindest du für Gott und für seine Gebote? Abneigung oder Liebe? Ist es Zwang oder ist es Hingabe und Leidenschaft? Die Frage ist wirklich einfach. Liebst du Gott? Das macht einen echten Nachfolger Jesu aus. Nicht äußerlicher Schein, sondern innerliches Sein. Und natürlich geht es nicht darum, dass du perfekt in deiner Liebe zu Gott bist und immer nur das Richtige begehrst, damit du dir sicher sein kannst, dass du ein Kind Gottes bist. Ja? Ich möchte, dass also nicht falsch verstanden wird. Jesus hat die richtige Antwort gegeben. Die Pharisäer und Schriftgelehrten und Hohepriester, sie haben ihn nicht zu packen gekriegt. Jesus könnte jetzt weggehen, aber er tut es nicht. In Vers 34 sagt er noch etwas und damit kommen wir zum Problem der echten Nachfolge. Schaut mal mit mir in den Vers 34. Und da Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. Wenn wir unaufmerksam lesen, dann übersehen wir ganz schnell, was Markus uns mit diesem Abschnitt sagen will. Jeden Morgen und jeden Abend sagt der fromme Jude die Schma auf. Dennoch gehen viele von ihnen verloren oder sind viele von ihnen verloren gegangen. Schaut mal, dieser Mann, er wusste, dass Gott von ihm Liebe von ganzem Herzen erwartet. Er wusste, dass es mit einfachen Ritualen und Opfern nicht geschehen ist. Zu wissen, was du tun musst und richtig aufsagen zu können, was du tun musst, bedeutet noch lange nicht, dass du es tust oder tun kannst. Unsere Kinder, sie lernen doch von uns viel über den Glauben und auch über die Bibel, nicht wahr? Und im Laufe der Zeit haben sie so viel gelernt, dass sie vielleicht sogar jede Frage richtig beantworten können und sie klingen wie ein Christ. Das bedeutet aber nicht, dass sie Christen sind. Und die Pharisäer, sie haben eine Sache nicht verstanden. Sie haben geglaubt, dass sie aus sich heraus Gott lieben können. Sie haben wirklich geglaubt, dass sie Gott lieben. Sie haben geglaubt, dass sie zu Gott gehören. Sie haben geglaubt, dass sie Anspruch auf das Reich Gottes haben, weil sie doch so sehr versucht haben, die Gebote zu halten. Wenn doch jemand Gott liebt, dann waren sie es doch, oder? Sie haben ihr Leben dem Studium von Gottes Wort und von seinen Geboten gewidmet. Sie haben bis ins kleinste Detail alle möglichen Vorschriften eingehalten, um ja nicht zu sündigen. Wenn einer Gott geliebt hat, dann doch so ein Pharisäer, oder? Aber was ist denn das größte Problem eines Menschen, der ganz hingebungsvoll und ernsthaft versucht, Gott zu gefallen? Er glaubt, dass er es kann. Er glaubt, dass er in der Lage ist, mit viel Anstrengung, mit viel Fleiß Gott zu lieben. Und er versteht nicht, dass sein Herz Gott nicht lieben will und nicht kann. Und deswegen haben Menschen wie die Pharisäer so große Schwierigkeiten, Jesus anzunehmen. Sie brauchten wie alle anderen Gottes Gnade und seine Rettung. Aber in ihrer Verblendung lehnen sie ihren Retter ab. Im 5. Buch Mose, in Kapitel 30, Vers 6. Nachdem Gott dem Volk Israel gesagt hat, wenn sie ihm treu nachfolgen werden, wird er sie segnen. Wenn sie aber von ihm weggehen werden, werden sie unter dem Fluch sein. Und er fordert sie auf und sagt, wählt das Leben, folgt mir nach, dann wird es euch gut gehen. Nachdem er das gesagt hat, sagt er ihnen, und ihr werdet von mir abfallen und all das wird über euch kommen. Und dann wird eine Zeit kommen, da werde ich euch zu mir ziehen. Und da sagt Gott in Kapitel 30, Vers 6, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Der Pharisäer hat nicht verstanden, du kannst Gott nicht von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit deiner ganzen Kraft lieben. Warum nicht? Weil dein Herz böse ist. Du brauchst ein neues Herz. Dieser Pharisäer, der zu Jesus kam, er brauchte ein neues Herz. Ohne ein neues Herz war er blind für die Wahrheit. Und zwar die Wahrheit, dass Gott vor ihm stand und ihm Rettung angeboten hat. Was er tun müsste, wäre, sich zu beugen und zu erkennen, dass er Gnade braucht. Und doch lehnt er seinen Retter ab nach dem Motto, ich mache das alleine. Frag doch mal einen katholischen Priester, frag mal einen Juden oder einen Muslimen, frag deinen Sitznachbarn oder dein Kind, liebst du Gott? Was werden sie dir antworten? Ja klar. Was sagt Jesus diesem Mann? Jesus sagte diesem Mann, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Welch eine liebevolle und zugleich doch niederschmetternde Antwort. Du bist nicht fern bedeutet, du bist ganz nah dran. Das bedeutet aber auch, du bist nicht drin. Er steht vor den Toren, der muss nur eintreten. Aber er ist eben nicht drin. Er wusste alles. Er wusste, dass Jesus der Messias ist. Das hatten die Führer des Volkes schon lange verstanden. Sie haben ihn abgelehnt, weil sie es nicht wahrhaben wollen. Und wenn jemand, der alles weiß, nicht Buße tut, dann wird sein Fall umso größer. Schaut mal, was Jesus über die Pharisäer in Vers 40 sagt. Diese werden ein umso schwereres Gericht empfangen. Ein Mensch, der alles weiß, der weiß, dass er ein Sünder ist, der weiß, dass er durch Jesu Gnade, dass er durch Jesus Gnade bekommt und der ihn trotzdem ablehnt, der wird ein umso größeres Gericht empfangen. Und gerade bei unseren Kindern müssen wir vorsichtig sein, dass wir uns selbst nicht belügen. Sie lernen ganz schnell, was die richtigen Antworten sind. Gilt natürlich für alle, die auch regelmäßig in die Gottesdienste kommen. Und wenn wir nicht immer wieder das Problem des Herzens betonen, dann werden auch sie ganz schnell denken, sie gehören dazu. Sie sagen das Richtige. Sie leben vielleicht sogar besser als die anderen. Sie beten zu Gott, aber ihr Herz ist weit weg. Das Schlimmste für unsere Kinder oder für Geschwister bzw. Menschen, die unsere Versammlungen regelmäßig besuchen, das Schlimmste für sie wird sein zu hören, du warst nicht fern vom Reich Gottes. Und wenn sie dann doch draußen bleiben müssen. Glaubst du, dass du dazugehörst, weil du weißt, was du glauben musst? Glaubst du, dass du dazugehörst, weil du dich an Gottes Gebote hältst? Ist eine gute Theologie zu haben und den Glauben zu kennen, retten dich nicht. Wenn du versuchst, aus dir selbst heraus Gott zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst, wirst du scheitern. Jesus als deinen einzigen Retter, als deine einzige Chance anzunehmen, das rettet dich. Nun, zu Beginn haben wir die Frage gestellt. Was macht einen echten Nachfolger Jesu aus? Die Antwort war, er liebt Gott. Und zwar den wahren Gott, so wie Gott sich vorgestellt hat. Liebst du diesen Gott? Amen.